Hallo Christoph.
Hallo Anaida.
Ich finde, für einen kleinen Augenblick sollten wir uns auch einmal freuen. Erstens, wir sind bei Episode 60 angekommen.
Episode 60. 60 Episoden Treibhaus.
Nicht schlecht.
Nicht schlecht.
An einen solchen Erfolg wollten viele Gegnerinnen und Gegner im Vorfeld nicht richtig glauben. Umso frenetischer dann der Jubel, als sich am Nachmittag abzeichnete, die Stimmbevölkerung versenkt den Autobahnausbau.
Auch können wir uns für einen kurzen Moment darüber freuen, dass die StimmbürgerInnen in der Schweiz den Ausbau der Autobahnen abgelehnt haben. Ein riesiges Paket, das die Staatskasse mit bis zu 7 Milliarden Franken belastet hätte.
Das ist Geld, das natürlich sehr viel gescheiter für den Schutz des Klimas ausgegeben wird. Ja, der Sonntag war ein Freudentag, allerdings bin ich gespannt, ich weiß nicht, wie es dir geht, wie die Analysen ausfallen werden über die Motivation der Bürgerinnen, eben Nein zu stimmen. Nicht alle so erste Umfragen haben wegen der Umwelt, wegen dem Klima oder weil sie eine andere Verkehrspolitik wollen, Nein gestimmt.
Ja, erste Umfragen zeigen auch, dass die Menschen wachstumskritischer eingestellt sind als auch schon. Und manche dürften sich, so ebenfalls erste Analysen, auch gedacht haben, dass sie, wenn sie Nein stimmen, etwas tun können gegen die viel diskutierte Migration in die Schweiz.
Also da ist vieles ambivalent und hinter dem, was wir unter Klimapolitik verstehen, verbergen sich vielleicht auch noch ganz andere Themen. Aber heute geht es in unserer Episode um ganz konkrete Gesetze.
Und wir blicken ein wenig in die Zukunft.
Treibhaus, der Klimapodcast.
Mit Anna-Ida Fierz.
Und Christoph Keller.
Am 1. Januar 2025 treten in der Schweiz zwei neue Gesetze in Kraft. Das erste ist das neue Klimaschutzgesetz. Das Gesetz heißt im exakten Wortlaut Klima- und Innovationsgesetz. Und es wurde letztes Jahr im Juni mit einem deutlichen Ja-Anteil von 59,1% an der Urne angenommen.
Das Klimaschutzgesetz ist so etwas wie ein Mantelgesetz für die Klimapolitik der Schweiz, ist das Ergebnis der Auseinandersetzungen rund um die Gletscherinitiative. Im Klimaschutzgesetz kommt im gewissen Sinne all das zusammen, was die Schweiz an klimapolitischen Tauziehen und Tendenzen in den letzten Jahren so erlebt hat. Also wir beginnen beim Klimaübereinkommen von 2015 in Paris. Wir sprechen vom gescheiterten CO2-Gesetz, die ständigen Referenden und Referendumsdrohungen der Rechten, also der SVP in der Schweiz. Dann der Rückzug der Gletscherinitiative, ich habe es schon erwähnt, und schließlich das Gesetz, das ebenso etwas wie ein gutschweizerischer Kompromiss ist.
Wir wissen, der Bundesrat und auch das Parlament berufen sich auf dieses Gesetz. Sie sagen, dass die Schweiz auch dank diesem Gesetz klimapolitisch auf Kurs sei. Wir kennen das aus der Resolution gegen das Urteil des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte im Fall der Klimaseniorinnen. Wir wollen deshalb heute noch einmal ganz genau schauen, wie ist es zu diesem Gesetz gekommen und was bringt uns dieses Gesetz?
Gleichzeitig, also am 1. Januar 2025, tritt aber auch das neue CO2-Gesetz in Kraft. Auch dieses Gesetz ist das Ergebnis eines langen und komplizierten Kompromissverfahrens im Parlament, aber darüber hinaus. Darüber haben wir mit einer Person gesprochen, die uns wohl am besten erklären kann, was am 1. Januar 2025 denn nun wirklich gesetzmäßig passieren wird.
Alex Tiefenbacher ist Journalistin beim Online-Magazin Das Lamm. Sie ist gemeinsam mit Luca Montgenast Autorin des Buchs «CO2-Ausstoß zum Nulltarif – Eine kritische Auseinandersetzung mit dem schweizerischen Emissionshandelssystem». Alex Tiefenbacher ist eine sehr gute Kennerin der Schweizer Klimapolitik.
Und Olivier Christe hat sie zum Gespräch getroffen.
Alex, am 1. Januar tritt die neue Schweizer Klimaschutzgesetzgebung in Kraft. Aber ganz ehrlich, ich habe etwas die Übersicht verloren. Es gibt ja das CO2-Gesetz, das Klimaschutz- und Innovationsgesetz, dann gibt es irgendwie noch das Energiegesetz und das Ganze basiert auf dem Pariser Klimaschutzübereinkommen. Das Ganze kommt mir ein bisschen vor wie eine Netflix-Serie. Geht dir das ähnlich?
Hey, ja, das, also der Vergleich gefällt mir wirklich sehr gut, weil ich finde schon, die Klimapolitik, die ist so ein bisschen wie eine Netflix-Serie, wie du sagst. Sie ist mega, mega spannend, wenn man rauskommt und wenn man drin ist, aber halt ziemlich verwirrend und langweilig, wenn man gerade nicht rauskommt. Und ich finde wirklich, es ist so ein bisschen wie wenn man bei der dritten Staffel Game of Thrones einsteigt, dann sitzt man ja da und versteht einfach nur Bahnhof und weiß gar nicht, was da jetzt passiert. Aber wenn man drin ist, ist das so spannend. Ich zum Beispiel habe die ganzen parlamentarischen Debatten zur Revision vom CO2-Gesetz habe ich durchgestreamt, weil ich es so spannend finde.
Was genau macht es denn spannend? Oder was ist der Hook am Anfang der Geschichte, der dich nicht mehr loslässt?
Okay, du meinst, wir brauchen irgendetwas, womit wir die Aufmerksamkeit der Zuhörenden jetzt irgendwie kriegen. Und ja, also die CO2-Abgabe, ich finde schon, die wird langsam, aber sicher wird die erdrosselt, ohne dass das wirklich jemand mitbekommt. Und die CO2-Abgabe ist eigentlich das Herzstück von der CO2-Gesetzgebung und die wird langsam, aber sicher wird die ausgehöhlt.
Kannst du erklären, was genau da ausgehöhlt wird?
Es ist schon ein bisschen älter, das CO2-Gesetz. Das trat schon im Jahr 2000 in Kraft und 2008 kam dann eben auch diese CO2-Abgabe dazu und 2013 musste dann das CO2-Gesetz, wurde dort zum ersten Mal komplett überarbeitet und dann 2015, dann kam das Pariser Klimaabkommen und jetzt braucht die Schweiz halt wirklich eine Gesetzgebung, wo man dieses internationale Abkommen auch erfüllen kann.
Also 2015, das scheint irgendwie so eine Zäsur zu sein, war das ein unerwarteter Twist?
Aus heute gesehen wird immer wieder gesagt, ja, das war schon ein historischer Moment. Aber eben am wichtigsten ist schon auch, dass die Schweiz braucht jetzt eine Klimagesetzgebung, dass man Paris erfüllen kann. Und deshalb musste man dann auch das CO2-Gesetz wieder überarbeiten. Und das ist dann das CO2-Gesetz geworden, wo wir darüber abgestimmt haben im Juni 2021. Und das wurde ja dann abgelehnt an der Urne. Das war schon ein spezieller Moment. Ich glaube, da hat man auch nicht so wirklich damit gerechnet, weil es war auch so, dass das alte CO2-Gesetz, das wir vorher hatten, dass das zum Stück ausgelaufen ist. Also da waren ein paar Instrumente drin, die hatten ja ein Ablaufdatum und man konnte ja nicht zulassen, dass dann plötzlich gar kein CO2-Gesetz mehr da ist. Und deshalb musste dann das Parlament im Schnellverfahren ein CO2-Übergangsgesetz machen. Und das ist jetzt auch das Gesetz, was im Moment in Kraft ist. Also es ist nicht so, dass wir im Moment gar kein CO2-Gesetz haben, weil wir 2021 Nein gesagt haben, sondern im Moment haben wir ein CO2-Übergangsgesetz. Und eben auf den 1. Januar 2025 kommt dann ein neues CO2-Gesetz. Und dann kommt eben auch noch das Klima- und Innovationsgesetz dazu. Es wird auch oft einfach Klimaschutzgesetz genannt oder KIG oder KIG. Ist aus der Gletscherinitiative entstanden.
Aber warum brauchen wir denn überhaupt so unzählige Gesetze, können wir nicht einfach ein Klimagesetz haben? Was legen denn die einzelnen Gesetze grundsätzlich fest und wie unterscheiden sie sich voneinander?
Ich glaube, das, was einem am schnellsten auffällt, wenn man jetzt das Klimaschutzgesetz und das CO2-Gesetz miteinander vergleicht, ist, dass das eine ist dünn und das andere ist dick. Also das CO2-Gesetz, das hat etwa 50 Artikel drin, das Klimaschutzgesetz, das hat nur 15 Artikel, also ist viel dünner. Wenn man die Verordnungen anschaut, die dazugehören, also bei den Gesetzen kommt ja dann immer noch eine Verordnung mit dazu, wo festgelegt wird, wie jetzt dieses neue Gesetz auch tatsächlich umgesetzt wird. Und dort ist es noch ein krasserer Unterschied. Also die CO2-Verordnung, die hat 75 Seiten und die Klimaschutzverordnung, die hat nur 19 Seiten. Und grundsätzlich kann man wie sagen, das Klimaschutzgesetz, das ist einfach eine ganz andere Art von Gesetz wie das CO2-Gesetz. Das ist mehr so ein rahmengebendes Gesetz, hier stehen die Ziele drin, zum Beispiel, dass man Netto Null bis 2050 erreichen will, es hat auch noch Zwischenziele für 2040 und die konkreten Instrumente, die sind dann aber nicht im Klimaschutzgesetz drin, sondern die sind eher im CO2-Gesetz. Das sind so rund ein Dutzend verschiedene Instrumente, wie man zum Beispiel CO2 bepreisen soll oder wie man Alternativen fördern soll oder die ganzen Kompensationsregeln. Und die sind auch über all diese verschiedenen Versionen vom CO2-Gesetz, die wir jetzt schon hatten, blieben die auch etwa gleich. Bevor man ja überhaupt mal anfangen kann, ein Gesetz zu machen, das dafür sorgen soll, dass unsere Emissionen reduziert werden, muss man sich ja noch eine viel grundlegendere Frage stellen. Und zwar, wie viele Emissionen verursachen wir denn eigentlich? Ist eine scheinbar einfache Frage, aber es gibt nicht so eine einfache Antwort darauf, weil welches Land für wie viel CO2 verantwortlich ist, das lässt sich auf verschiedene Weisen berechnen. Also eine Möglichkeit ist, dass man schaut, wie viele Tonnen Treibhausgase innerhalb des Territoriums von einem Land ausgestoßen werden. Dem sagt man auch Territorialprinzip. Eine andere ist, dass man schaut, wie viel CO2 die Bevölkerung von einem Land mit ihrem Konsum verursacht. Und das wäre dann das sogenannte Konsumationsprinzip. Und bei vielen Ländern liegen diese zwei Zahlen ziemlich nah beieinander, nicht bei der Schweiz. Bei der Schweiz sind die wirklich weit auseinander. Also da kann man Zahlen vom Bundesamt für Umwelt anschauen. Territorial betrachtet sind das 5 Tonnen pro Person und Jahr. Wenn man aber den Konsum anschaut, dann sind das 13 Tonnen pro Person und Jahr.
Also zum Verständnis, wir importieren fast dreimal so viel CO2, wie wir das selbst im Land verursachen.
Genau. Also eben der Grund, wieso dass diese Zahlen so unterschiedlich sind, ist, weil wir halt ganz viele Dinge, die konsumieren wir, die werden aber im Ausland hergestellt. Also all unsere T-Shirts oder die Handys oder, ich weiß nicht, getrocknete Papayas, das wird ja alles irgendwo außerhalb der Schweiz hergestellt. Dort entstehen dann auch Emissionen, aber die passieren halt nicht auf dem Territorium der Schweiz. Und was jetzt wichtig ist, dass man weiß, ist, dass die Berechnungsmethoden vom Pariser Klimaabkommen, die basieren immer auf den territorialen Emissionen. Und die Schweiz hält sich da ganz gerne daran, weil das heißt schlussendlich, dass wir uns nur um die 5 Inlandtonnen kümmern müssen. Das heißt auch, dass die Schweizer Klimagesetzgebung, die ignoriert mehr als die Hälfte, also eben von diesen 13 Tonnen adressiert es eigentlich nur die 5 Tonnen. Und das ist schon ein ziemlich guter Deal für die Schweiz, ja.
Und war das immer so oder gab es Optionen, dass diese außerhalb der Schweiz verursachten Emissionen auch mit einbezogen werden?
Ja, also in dem Gesetz, das wir abgelehnt haben, 2021, da war noch ein Artikel drin, den es nicht mehr gibt in der aktuellen Version. Das war damals Artikel 3 und dort wurden auch die im Ausland verursachten Emissionstonnen adressiert. Und das ist schon noch spannend, weil während dem Abstimmungskampf wurde nie über diesen Artikel geredet. Aber das wäre der wichtigste Artikel gewesen. Das hätte unsere Reduktionspflicht ja auf einen Schlag mehr als verdoppelt.
Okay, also diese Klimaschutzgesetzgebung, die ist löchrig. Aber bevor wir jetzt ganz genau in die ersten Artikel eintauchen, in diese Welt der schweizerischen CO2-Paragraphen, lass uns doch mal ranzoomen und sehen, was deiner Meinung nach auch die spannendsten, kuriosesten, wichtigsten Neuerungen in diesen Gesetzestexten sind. Magst du einfach mal anfangen?
Ja, vielleicht noch voraus. Also damit man sich ein bisschen orientieren kann im CO2-Gesetz, ist es noch wichtig zu wissen, dass das CO2-Gesetz, das hat ganz unterschiedliche Instrumente, je nachdem, ob man von Brennstoffen oder von Treibstoffen spricht. Das gibt einem immer schon so eine erste Orientierung. Und Treibstoffe, das ist Benzin und Diesel, also die Straßentreibstoffe. Dann haben wir nachher noch die Flugtreibstoffe, Kerosin, gibt es noch was andere Instrumente. Und auf der anderen Seite haben wir die Brennstoffe. Und da geht es zum Beispiel um das Heizöl, das wir brauchen, wenn man noch eine Erdölheizung im Keller hat oder auch das ganze Erdgas, das bei den industriellen Prozessen eingesetzt wird. Und wir sind jetzt zuerst mal bei den Brennstoffen. Und bei den Brennstoffen, da ist es so, dass in erster Linie eben mal diese CO2-Abgabe zuständig ist. Auf die Treibstoffe haben wir keine CO2-Abgabe in der Schweiz, nur auf die Emissionen aus den Brennstoffen. Und eben diese CO2-Abgabe, die wurde oft auch als das Kernstück der CO2-Gesetzgebung bezeichnet. Und sie ist auch schon ziemlich alt. 2008 haben wir sie eingeführt und eben ist eine Lenkungsabgabe, keine Steuer. Aber das war ziemlich clever, wie die Schweiz das damals gemacht hat, also als man das eingeführt hat. Weil eigentlich weiß ja niemand so genau, wie hoch der Preis sein muss für CO2, damit es wirklich hoch genug ist, damit es auch eine Verhaltensänderung gibt. Und deshalb hat man das damals so festgelegt, dass immer dann, wenn die Schweiz ihre Klimaschutzziele nicht erreicht, dann soll die CO2-Abgabe ansteigen. Und das war auch so in der Vergangenheit, ist das oft passiert. 2008 waren es noch 12 Franken, jetzt sind wir bei 120 Franken. Aber mit diesem Mechanismus soll jetzt Schluss sein. Also auf den 1. Januar 2025 wird die CO2-Abgabe nicht mehr ansteigen. Das wurde einfach so entschieden. Ich glaube, das hat schon auch damit zu tun, dass man Angst hat, der Bevölkerung noch höhere Abgaben zuzumuten.
Ja, weil in der Logik steigt es dann immer in dem mehr an, wenn es so weitergeht.
Genau, also man irgendwie muss man ja schauen, dass wenn gerade wenn es so weit kommen könnte, dass es ein Referendum gibt, dass man schaut, dass die Leute dann auch Ja sagen würden. Und je mehr Abgaben, dass man da drin hat in diesem Paket, desto höher ist die Gefahr, dass dann von rechts das Referendum ergriffen wird und deshalb steigt die CO2-Abgabe jetzt nicht mehr weiter an.
Punkt X, 1. Januar und ab dann für die nächsten 10 Jahre bleibt es so.
Werden wir mal sehen, ja. Aber vorerst bleibt es mal bei diesen 120 Franken. Was man aber schon auch sagen muss, ist, also die 120 Franken im, so im globalen Vergleich, die sind schon ziemlich hoch. Aber es ist auch immer schwierig, das so international zu vergleichen, weil in der Schweiz sind auch die Löhne hoch. Also wenn du international diese verschiedenen Abgaben vergleichen willst, dann müsstest du das eigentlich Kaufkraft bereinigen schlussendlich.
Okay, du hast zwei Dinge angekündigt, die sich bei der CO2-Abgabe ändern. Was ist das Zweite?
Genau, also das Zweite finde ich fast noch wichtiger. Es ist so, dass ab 1. Januar 2025 können neu alle Firmen wählen, ob sie die CO2-Abgabe bezahlen wollen oder ob sie eine sogenannte Zielvereinbarung abschließen wollen. Dann sind sie dann von der CO2-Abgabe befreit. Schlussendlich führt das einfach dazu, dass immer weniger CO2-Tonnen, die in der Wirtschaft, also bei den Firmen, anfallen, dass die wirklich einen Preis erhalten über die CO2-Abgabe. Zurückbleiben in der CO2-Abgabe werden dann einerseits die Haushalte, weil die haben keine Möglichkeit, sich da irgendwie befreien zu lassen, und noch die Firmen, die weiterhin, ja, Klammer auf, so blöd sind, Klammer zu, und die CO2-Abgabe bezahlen.
Also du kannst durch einen Vertrag kannst du dich da davon befreien, aber was beinhaltet denn dieser Vertrag genau? Wie kommt es dazu, dass so ein Vertrag überhaupt möglich ist?
Genau, also diese Zielvereinbarungen, das ist eben so eine Art Vertrag, die die Firma dann mit dem Bund hat. Und ursprünglich, das ist wirklich noch spannend, ursprünglich war das eigentlich geplant als flankierende Maßnahme. Also als man damals die CO2-Abgabe eingeführt hat, da kamen Bedenken, dass Firmen, die sehr viele Emissionen haben, wenn die jetzt da anfangen müssen, diese CO2-Abgabe zu bezahlen, dass die im internationalen Wettbewerb dann Probleme kriegen könnten. Und deshalb hat man eben diese flankierende Maßnahme eingeführt, dass die als Alternative auch eine Zielvereinbarung machen können. Das war eine Extrawurst damals.
Aber das ist jetzt eigentlich der Normalfall geworden.
Das wird jetzt zur Norm. Also neu können alle Firmen, nicht nur bestimmte Branchen, sondern alle Firmen können so eine Zielvereinbarung machen. Und was da genau drin steht, also das kann man nicht sagen, weil diese Verträge, die sind nicht öffentlich einsehbar. Was man aber sicher sagen kann, ist, dass dem Staat damit viel Geld entgeht. Die Eidgenössische Finanzkontrolle, die hat das mal ausgerechnet, also ist ja wie das höchste Prüforgan in der Schweiz, und die hat das für das Jahr 2020 ausgerechnet, und da entgingen dem Staat 150 Millionen Franken CO2-Abgabe. Aber wenn man das Instrument jetzt ja öffnet und neu alle da reinkommen, heißt das, dass dem Staat auch noch viel mehr.
Aber halt mal, warum ist das denn nicht einsehbar?
Also ich habe auch schon von diesen Verträgen mit dem auf der Basis des Öffentlichkeitsgesetzes habe ich auch schon solche Verträge rausgeholt, aber die Argumentation ist schlussendlich, dass das halt auch einfach Firmengeheimnisse sind.
Gut, du hast sehr viele negative Punkte, jetzt gibt es sehr viel, was gut ist.
Ja, also die Zielvereinbarungen, die werden wenigstens etwas strenger. Und also einerseits müssen die Firmen einen sogenannten Dekarbonisierungsplan vorlegen, wo sie aufzeigen, wie das sie wirklich runtergehen wollen mit den Emissionen. Aber ich glaube, die müssen sie auch erst 2027 zum ersten Mal veröffentlichen, geht aber auch noch ein bisschen. Und dann müssen sie auch ein wenig mehr Maßnahmen umsetzen, weil im Grundsatz müssen sie all das umsetzen, was für sie wirtschaftlich tragbar ist. Das muss man jetzt aber genauer definieren, was versteht man genau unter wirtschaftlich tragbar. Und das steht dann in der CO2-Verordnung und das wird dort gemacht über die Amortisationsdauer. Also die Dauer, wie lange das es geht, dass wenn man eine Klimaschutzmaßnahme umsetzt, dass man das Geld wieder reingespielt hat. Also zum Beispiel, wenn du die Heizung ersetzt, dann brauchst du nachher weniger Energie und dann irgendwann hast du so viele Energiekosten gespart, dass du das, was du investiert hast in die neue Heizung, auch wieder drin hast. Und laut der aktuellen CO2-Verordnung sagt man, dass Maßnahmen, die entweder 4 oder 8 Jahre dauern, bis sie sich amortisiert haben, die zwei Zahlen sind, das eine sind Maßnahmen beim Gebäude und das andere sind Maßnahmen bei den Prozessen. Es ist nicht so wichtig, aber 4 bis 8 Jahre gelten nochmals wirtschaftlich tragbar. Und in der neuen CO2-Verordnung muss man mehr Maßnahmen umsetzen, nämlich auch solche, die sich erst nach 6 oder 12 Jahren amortisieren. Ist alles noch nicht ganz sicher, dass es so kommt, weil die CO2-Verordnung, die ist noch nicht fertig abgeschlossen. Sie tritt zwar auch rückwirkend auf 1.1.25 in Kraft, aber sie wird erst fertig besprochen sein, so im Frühsommer 25.
Ich war bei einem Vortrag von dir mal zum Emissionshandelssystem. Du hast dieses Buch vorgestellt. Kannst du auch das Emissionshandelssystem erklären, was da am 1. Januar in Kraft tritt?
Vielleicht zuerst mal, wer ist da eigentlich drin? Also im Moment sind etwa 100 Firmen im Emissionshandelssystem drin. Wenn du das über die ganze Schweiz anschaust, sind das nur 0,01% aller Firmen. Aber die machen richtig gute Emissionen, also 10% der territorialen Emissionen. Und was wir wissen wollten ist, wie viel hätten die denn bezahlt, wenn sie einfach die ganz normale CO2-Abgabe bezahlen hätten müssen für all ihre Emissionen. Und das wäre ziemlich teuer geworden, das wären 3 Milliarden gewesen, also 3.000 Millionen. Und wir haben danach geschaut, ja, wie viel haben sie dann tatsächlich im Emissionshandelssystem bezahlt, und da waren es dann nur 100 Millionen.
Also der Gedanke ist ja, dass die Industrie konkurrenzfähig bleibt, oder?
Das ist der Grund, wieso dass es hier so günstig ist. Also als Gegenleistung dafür, dass man keine CO2-Abgabe bezahlen muss, müssen die Firmen sogenannte Emissionsrechte dem Bundesamt für Umwelt abgeben. Also für jede Tonne, die sie emittieren, brauchen sie ein Emissionsrecht oder Emissionsbewilligung. Und die müssen sie dem Bundesamt für Umwelt abgeben. Sie müssen sie abgeben, aber sie müssen sie nicht unbedingt kaufen. Also 95% von diesen Emissionsrechten, die teilt das BAFU gratis zu. Und da geht es in erster Linie darum, dass man diese Industrie auch noch schützen kann.
Irgendwie wird da Geld einbezahlt, nicht so viel, wie eigentlich einbezahlt werden sollte. Aber dieses Geld soll ja auch zurückfließen. Wie funktioniert das?
Genau, also man hat diese CO2-Abgabe, viele zahlen sie ein, einige zahlen sie nicht ein. Und dieses Geld, das geht in einem ersten Schritt, geht das schon mal zum Bund. Aber das bleibt nicht dort, sondern das wird zum größten Teil zurückverteilt. Deshalb ist es eben keine Steuer, sondern es ist eine Lenkungsabgabe. Und das sind 2/3, die zurückverteilt werden. Und die Idee ist, dass man eben damit lenken kann. Also, dass wenn du heute schon klimafreundlich lebst oder wirtschaftest, dass du dann unter dem Strich sogar mehr zurückerhältst, als dass du einbezahlt hast. Also die Lenkungswirkung, die sollte von klimafeindlich zu klimafreundlich gehen. Was aber weniger bekannt ist, ist, dass diese Rückverteilung, die geht bei den Firmen, geht die nicht nur an die Firmen, die die CO2-Abgabe tatsächlich einbezahlt haben, sondern die geht auch an die Firmen, die gar keine CO2-Abgabe bezahlen, also die, die eine Zielvereinbarung haben oder die beim Emissionshandelssystem mitmachen. Und das wird mit dem neuen Gesetz ab 2025 wird das für die Zielvereinbarungen abgeschafft werden. Es führt eigentlich die Idee der Lenkungsabgabe wird eigentlich umgedreht, weil sie müssen ja nie CO2-Abgabe einbezahlen, kriegen aber immer etwas raus. Das heißt, für sie machen unter dem Strich immer ein Plus. Aber dann ist ja die Lenkungswirkung ist dann eher von klimafeindlich zu ultraklimafeindlich, weil sie sind ja die am meisten Emissionen verursachen.
Also die Rückverteilung, das sind 2/3 dieses einbezahlten Geldes. Was ist mit dem letzten Drittel?
Das letzte Drittel, das wird investiert. Und im Moment fließt dieses Investitionsdrittel, das fließt vor allem ins Gebäudeprogramm. Und das hat in den letzten Jahrzehnten hat das wirklich auch gut Wirkung gezeigt. Also wenn man da mal schaut und die Emissionsentwicklungen im Bereich Verkehr mit den Emissionsentwicklungen im Bereich der Gebäude vergleicht, dann haben die Gebäude, bei denen gingen die Emissionen um 44% runter seit 1990. Und beim Verkehr sind das nur 8%. Also da haben wir richtig etwas geschafft. Und ich glaube, das liegt wirklich an der Kombi, dass man einerseits eine starke Bepreisung hat von den Heizemissionen, eben über diese CO2-Abgabe, andererseits aber auch eine großzügige Förderung hat über das Gebäudeprogramm. Erfreulich ist auch, dass mit dem Klimaschutzgesetz, da soll es jetzt auch 2 neue Finanzierungsprogramme geben. Da sollen einerseits neuartige Technologien und Prozesse gefördert werden. Das wird vor allem für die Dekarbonisierung von Unternehmen wichtig sein. Und andererseits soll man auch noch fördern, dass die Heizungen in Mehrfamilienhäusern, dass die ersetzt werden. Aber das Ganze hat einen Haken. Und zwar die Initianten von der Gletscherinitiative, daraus ist das Klimaschutzgesetz entstanden, die Idee von ihnen war schon, dass diese neuen Fördertöpfe im Klimaschutzgesetz, dass das zusätzliche Geldquellen sein sollen. Und was der Bundesrat jetzt da machen will, ist, dass man will, das Gebäudeprogramm runterfahren. Dadurch wird das Geld aus der CO2-Abgabe frei. Und dieses Geld will man jetzt nehmen, um die neuen Töpfe zu füllen, die es über das Klima- und Innovationsgesetz gegeben hat. Also man will das wie umleiten, dieses Geld. Und das, also das wäre einerseits, wäre das wirklich verheerend für die weitere Dekarbonisierung von den Gebäuden. Aber das wäre auch mega unfair, weil also auf die Förderung von diesen neuen Technologien sind ja vor allem die Unternehmen angewiesen, die hohe Emissionen haben. Aber all die, die hohe Emissionen haben, die werden wahrscheinlich in die Zielvereinbarung wechseln. Und das würde dann dazu führen, dass die Haushalte und die Firmen, die doch immer noch die CO2-Abgabe bezahlen, die würden dann den anderen, die gar nichts mehr bezahlen, weil sie in den Zielvereinbarungen sind, auch noch die Dekarbonisierung bezahlen. Das wäre also alles in allem einfach ziemlich dreist.
Gut, jetzt sind wir waren in einem praktischen Beispiel zurück zum Gesetz. Was genau ändert sich denn im 1. Januar in Bezug auf den Auslandanteil?
Da geht es ja darum, wie viel von dem, was die Schweiz vermindern will, wie viel von dem muss man im Inland machen und wie viel darf man auch im Ausland machen. Und jetzt wechseln wir, weil vorher waren wir immer bei den Brennstoffen, jetzt wechseln wir zu den Treibstoffen. Zuerst mal Benzin und Diesel, weil es gibt schon, also auch in ein paar anderen Instrumenten kann man Kompensationen anwenden, aber so diese Auslandkompensationen, schon zum größten Teil ist das im Bereich von den Treibstoffen, weil hier gibt es diese Kompensationspflicht. Also bis jetzt haben wir einen Auslandanteil von 25%. Das heisst, 75% von den Verminderungen der Treibhausgasemissionen müssen unter dem aktuellen Gesetz im Inland durchgeführt werden. Beim neuen Gesetz ist es so, dass das dort nicht mehr drinsteht. Also das Parlament, das hat bewusst entschieden, dass man diese Entscheidung dem Bundesrat abgeben will, und dann steht es in der CO2-Verordnung. Und die ist noch nicht ganz fertig, aber es gibt davon schon Entwürfe. Und wenn das so kommt, wie es in den Entwürfen drinsteht, dann sind das neu 33%. Und ich glaube, hier möchte ich wirklich nochmals zurückkommen zum ersten Punkt, den wir besprochen haben, zu den hohen Auslandemissionen der Schweiz. Also all das Zeug, das wir halt importieren, das generiert auch im Ausland, generiert das Emissionen. Und das darf man jetzt nicht miteinander verwechseln. Also diese Auslandprojekte, die wir hier durchführen bei der Kompensationspflicht, damit kümmern wir uns nicht um unsere Auslandemissionen. Es ist eigentlich sogar das Gegenteil. Also wir haben schon sehr viele Emissionen, die wir im Ausland verursachen. Und wenn wir jetzt einfach so einen Auslandanteil haben, dann verschieben wir eigentlich noch mehr Reduktionsbürde ins Ausland, könnte man sagen.
Um unsere Inlandemissionen zu kompensieren.
Genau, also mit diesen Auslandprojekten wollen wir eigentlich etwas gegen unsere 5 Tonnen im Inland machen.
Mit leichten Autos, die wenig verbrauchen, kannst du kompensieren, dass du sehr, sehr schwere Autos importierst und am Schluss kommst du auf einen Durchschnittswert. Ist das richtig?
Genau. Jetzt wechseln wir von den Treibstoffen zu den Autos, oder?
Ja, also, genau. Ja.
Also wie viele Emissionen, dass sie auf den Straßen entstehen, das ist ja einerseits vom Treibstoff abhängig, den wir einsetzen, aber auch von den Autos, die bei uns auf den Straßen rumfahren. Und dort haben wir das Instrument von diesen Flottenzielwerten. Und im Moment ist dieser Zielwert bei 118 Gramm. Aber eben, wie du gesagt hast, diese 118 Gramm, das sind CO2 pro Kilometer Ausstoß. Aber das führt jetzt nicht dazu, dass kein Auto mehr über die Schweizer Grenze kommen darf, das 119 Gramm CO2 pro Kilometer hat. Sondern diese Werte, die müssen ja über die ganze Flotte von einem Importeur über ein Jahr müssen die erreicht werden. Das kannst du ausgleichen. Also du kannst sehr schwere Autos mit hohen Emissionen dann kompensieren, indem dass du auch ein paar Elektroautos noch mitnimmst, oder?
Also das ist eigentlich ein Anreiz, um möglichst viele Autos zu importieren, möglichst viele auch vielleicht kleinere, damit du dann die schweren kompensieren kannst.
Das wurde auch von der Eidgenössischen Finanzkontrolle wurde das kritisiert. Das wird auch so bleiben im neuen Gesetz. Also die haben das mal angeschaut für ein Jahr und dort war es so, dass Tesla, also ich glaube, man kann schlussendlich sagen, für jeden Tesla, der in die Schweiz kam, kamen noch 3 Benziner auch in die Schweiz sanktionsfrei. Weil, also wenn die Autoimporteure diese 118 Gramm im Schnitt nicht erfüllen, dann müssen sie Sanktionen bezahlen. Und die haben wirklich hohe Sanktionen bezahlt in den letzten Jahren, wirklich in Millionenhöhe. Und da gibt es eben diesen Trick, dass Tesla dann sagt, ihr könnt ein paar von den Autos bei uns auf die Liste machen, weil eigentlich hätten die ja einen Emissionswert von 0 Gramm CO2 pro Kilometer. Das heißt, da kann noch ein bisschen was rauf und man ist immer noch unter diesen 118. Das können Sie auch in Zukunft können Sie so machen. Etwas anderes wird aber verschärft, du hast das auch angesprochen. Bis jetzt ist es wirklich absurderweise so, dass Autoimporteure, die sehr schwere Autos importieren, die müssen nicht so strenge Zielwerte einhalten. Das ist bis jetzt so. Also das ist wie, du kriegst einen Bonus, wenn du schwere Autos importierst. Das wird abgeschafft auf Anfang Jahr, finally.
Also aktuell müssen Autohändlerinnen, die schwere Autos importieren, weniger strenge Auflagen erfüllen. Das wird sich aber ändern.
Das wird sich ändern, ja. Das Gewicht, das wird nicht mehr als Bonus in diese ganze Rechnung einfließen, sondern als Malus, sagt man, ja. Und dann wird auch noch eine zweite Empfehlung von der Eidgenössischen Finanzkontrolle wird umgesetzt. Das ist auch ein bisschen eine Absurdität, die hier beseitigt wird, weil also es wird keine Phasing-Ins und Supercredits mehr geben. Hast du schon mal gehört von dem?
Phasing-Ins, Supercredits, nein. Das...
Also die Phasing-Ins, die gingen so, dass du nur einen Teil der Flotte bei der Berechnung von deinem Durchschnitt mit einbeziehen musstest. Also du durftest offiziell die klimaschädlichsten Autos aus der Rechnung rausstreichen. Und bei den Supercredits, das war andersrum, dort durftest du die effizientesten Autos durftest du mehrmals zählen. Das wurde eingeführt als eine sogenannte, das soll eine Einführungserleichterung sein. Die Idee ist, dass man es den Autoimporteuren über eine gewisse Übergangszeit einfacher macht, die Ziele zu erreichen. Aber ja, ich meine, schlussendlich muss man sich schon fragen, was bringt denn das dem Klima oder was bringt das uns, unseren Lebensgrundlagen, wenn es am Schluss nur so aussieht, als hätte man die Ziele erreicht. Ja, ich glaube, es macht schon auch Sinn, wenn man hier ein bisschen skeptisch bleibt, weil eben die Phasing-Ins und die Supercredits, die wird es nicht nochmals geben, aber es wird neue Erleichterungen geben, zum Beispiel sogenannte Öko-Innovationen. Was das genau ist, das kann ich jetzt noch nicht sagen. Und was sie auch neu einführen, ist, dass man sich auch den Einsatz von Erdgas, Biogas und erneuerbaren Treibstoffen anrechnen lassen darf. Und das finde ich vor allem etwas schwierig, weil man hier eine Durchmischung macht von zwei verschiedenen Bereichen. Also das gehört ja eigentlich in den Bereich Treibstoffen und hier sind wir bei den Autoflotten. Und hier würde ich einfach vorsichtig sein, dass es dann nicht irgendwie noch zu Doppelzählungen oder so kommt. Und was man, also all das, was wir jetzt besprochen haben, das gilt nur für Neuwagen.
Und nicht
für Okkasionen. Und deshalb ist eine wichtige Frage, ist ja auch, ja, wann wird dann aus einem Neuwagen eine Okkasion? Und die schnelle Antwort ist, ja, das geht ziemlich schnell. Du musst ein Auto nur ein Jahr im Ausland rumstehen lassen und dann ist es kein Neuwagen mehr, sondern eine Okkasion. Und dann kannst du es in die Schweiz importieren, ohne dass du all diese Regeln einhalten musst. Das muss nicht rumgefahren sein, das Auto, das muss wirklich nur ein Jahr rumstehen. Wenn du noch 5000 Kilometer damit fährst, dann genügt es auch schon, wenn es nur 6 Monate alt ist.
Nächste Episode Privatjets.
Ja, jetzt wechseln wir, oder? Von der Straße wechseln wir zu den Airlines. Und da gab es ja viele Diskussionen beim letzten CO2-Gesetz wegen dieser Flugticketabgabe. Und da unterscheidet sich jetzt das CO2-Gesetz, das dann kommt auf Januar 25, wirklich auch stark vom CO2-Gesetz, wo wir abgestimmt haben darüber, weil es wird hier keine Flugticketabgabe geben, die ist einfach vom Tisch.
Ersatzlos gestrichen,
vor allem also die letzte Version, wo man versucht hat, im Parlament ins Gesetz reinzubringen, das war sogar nur noch eine Privatjet-Taxe. Also die Idee war, dass man immerhin bei den Superreichen einen Preis einführt für diese unvernünftige Fliegerei. Aber auch das hatte keine Chance im Parlament. Also das wurde von Mitte rechts wurde das abgelehnt und das Argument war, dass der administrative Aufwand, der sei zu groß für sowas.
Gut, dann gehen wir alle Verkehrsmittel durch. Eines haben wir noch nicht besprochen, die Züge. Gibt es auch irgendwas dazu?
Ja, die waren ja kürzlich, war das stark in den Medien, oder? Mit dieser Nachtzugförderung, die wieder gestrichen werden soll. Also eigentlich ist das, also ist etwas, das auch fix geregelt ist im CO2-Gesetz, dass die Nachtzüge neu gefördert werden sollen. Und zwar mit diesen 30 Millionen pro Jahr. Und eben eigentlich ist das beschlossene Sache, aber mit diesem Sparpaket, wo wir vorher auch schon drüber geredet haben vom Bund, steht das plötzlich wieder auf wackeligen Beinen. Und hier gibt es eine mega spannende Verbindung zu den Airlines. Und für das muss ich ein bisschen ausholen, weil bei den Airlines ist es so, dass die mit dem neuen Gesetz, also ab 2025, müssen die sogenannte SAFs beimischen. SAFs, das steht für Sustainable Aviation Fuels, also das sind nachhaltige Treibstoffe, und von denen müssen sie dazu machen zum Kerosin. Ab 2025 sind das erst 2%, ab 2030 sollen es dann 6% sein, und dann irgendwann 2050 soll das, also der Flugtreibstoff aus 70% SAFs bestehen.
Gut, das ist eine gute Steigerung.
Das ist gut, ja. Und das ist auch das ist dann auch gleich das Problem, weil bis heute weiß eigentlich niemand, wo man so viele SAFs herkriegen soll. Also weder beim Bund noch bei der Branche selber, weil diese Beimischquote, die kommt nicht nur in der Schweiz, sondern die kommt auch in der EU. Und es wird zu wenig von diesen SAFs haben, und deshalb will man das auch fördern. Und jetzt kommen wir zurück zu den Nachtzügen, weil die Förderungen, die sollen aus demselben Topf bezahlt werden. Also die 30 Millionen für die Nachtzüge und die Förderung von diesen SAFs. Und welcher Topf ist das? Woher soll dieses Geld kommen? Es ist so, dass die Airlines, die müssen auch beim Emissionshandelssystem mitmachen. Da haben wir vorher miteinander darüber geredet. Da ist die Schwerindustrie drin, und dann gibt es auch noch das Emissionshandelssystem für die Airlines. Und dort wird es aber schon ein bisschen strenger werden, weil dort soll es ab 2026 keine von diesen Gratis-Emissionsrechten mehr geben. Das heißt, mit dem Verkauf von diesen Emissionsrechten wird tatsächlich auch ein bisschen Geld zusammenkommen. Und dieses Geld, das soll jetzt genommen werden, um einerseits die Nachtzüge zu unterstützen, aber auch die Produktion von den SAFs. Und ganz genau steht im CO2-Gesetz drin, dass 30 Millionen sollen an die Nachtzüge gehen und der Rest zu den SAFs. Also das steht wirklich direkt in Konkurrenz miteinander. Und deshalb ist auch diese Streichung von der Nachtzugförderung, die ist schon ein bisschen shady, weil man kann sich schon fragen, ja, wieso setzt man jetzt den Rotstift bei der Nachtzugförderung an
und nicht bei den SAFs.
Und dann ist auch wirklich nicht klar, ob, wenn man diese Nachtzugförderung streicht, ob dann am Schluss überhaupt mehr Geld in der Bundeskasse ist. Weil es kamen von Seite der Luftfahrtbranche, kam dann auch schon die Forderung, ja, aber dann wollen wir das Geld.
Gut, bis jetzt haben wir vor allem über Unternehmen gesprochen, aber diese Unternehmen, die brauchen ja irgendwoher auch Geld. Die Schweiz ist ein riesen Finanzblatt. Betrifft die neue Klimaschutzgesetzgebung auch den Finanzblatt?
Ja, also Finanzblatt, da wird auch nochmals ein bisschen speziell, weil eigentlich haben wir mit dem neuen Klimaschutzgesetz, haben wir für den Finanzplatz auch ganz klare Regeln mit beschlossen. Also im Klimaschutzgesetz steht bei Artikel 9, steht, dass der Finanzplatz Schweiz soll seine Geschäfte klimafreundlich ausrichten. Und eigentlich wäre es jetzt die Aufgabe vom Bundesrat, dass man das wirklich auch umsetzt in der Klimaschutzverordnung und dort konkrete Maßnahmen ergreift, wie man dieses Ziel erreichen kann. Aber wenn man die Klimaschutzverordnung anschaut, dann findet man dort nichts zum Finanzplatz. Und die Begründung, die gibt einem der begleitende Bericht zu dieser neuen Verordnung. Und dort steht drin, dass die bestehende gesetzliche Grundlage, die erlaubt es dem Bundesrat nicht, zum Maßnahmen zu ergreifen. Und ja, dann fragt man sich natürlich, aber das steht doch jetzt...
Ja, das steht in diesem Text.
Das steht jetzt im neuen Klimaschutzgesetz drin. Ich habe da nachgefragt beim BAFU, wie sie das meinen, also das Bundesamt für Umwelt. Und die Antwort war, hier ging es um eine Begriffsfrage. Weil im Klimaschutzgesetz, da stehe drin, dass der Auftrag, hier Maßnahmen zu ergreifen für den Finanzplatz, der wird dem Bund erteilt und nicht dem Bundesrat. Und der Bundesrat sagt jetzt, ja, sorry, wir können halt nichts machen, weil im Gesetz steht, dass der Auftrag zum Bund geht und nicht zum Bundesrat. Und wir brauchen einen expliziten Auftrag, dass wir hier jetzt aktiv werden können. Das heißt, wir brauchen jetzt noch ein Gesetz, wo dann drin steht, nicht Bund, sondern Bundesrat. Also der Bundesrat könnte auch selber ein Gesetz auf den Weg bringen. Das müsste dann auch nochmals durchs Parlament durch. Und dann könnte man diese Grundlage, die fehlt, die könnte er auch selber anstoßen.
Macht er.
Hat er bis jetzt nicht gemacht, und dann kann man sich schon auch fragen, also wie kann denn das passieren, dass ein Gesetz, das so, also so eine Lücke hat, überhaupt irgendwie am Schluss vors Volk kommt. Also das ist auch irgendwie ziemlich schräg. Und eben, du hast das gesagt, es wäre total wichtig, dass man beim Finanzplatz etwas macht, weil hier hat die Schweiz einen großen Hebel in der Hand. Es gibt so eine Studie von McKinsey, die Beratungsfirma, die sagt, dass beim Schweizer Finanzplatz, da liegen 6 bis 9 Mal mehr Emissionen im Einflussbereich, als wir selber auf dem Territorium der Schweiz ausstoßen.
Und das sind ja nur ein Teil der finanzierten Emissionen da drin.
Genau, das ist noch eng, ja. Also das ist wie der eine Artikel, der jetzt vom Klimaschutzgesetz nicht wirklich umgesetzt wird in der Klimaschutzverordnung. Es gibt aber noch einen zweiten. Und zwar geht es hier um die Vorbildfunktion des Bundes. Also ist ja so, dass nicht nur die Haushalte und die Firmen, die müssen auf Null kommen mit den Emissionen, sondern ja auch die Bundesämter selber. Also auch die sind ja am Heizen und auch die haben Beamte und Beamtinnen, die mal mit dem Auto rumfahren oder sogar fliegen. Das heißt, auch dort brauchen wir eine Dekarbonisierung. Und wie das passieren soll, das legt das Klimaschutzgesetz eigentlich ziemlich genau jetzt fest. Das ist Artikel 10 und dort steht eben alles drin zu dieser Vorbildfunktion des Bundes, weil der soll noch ein bisschen schneller sein. Also eigentlich wollen wir alle zusammen 2050 auf Null sein und der Bund, der soll das aber schon 2040 erreicht haben. Das heißt, er müsste eigentlich noch ein bisschen schneller vorwärts machen als alle anderen. Und auch hier müsste jetzt der Bundesrat aktiv werden und in der Klimaschutzverordnung klar sagen, wie man dieses Ziel erreichen will. Aber auch zu diesem Artikel 10 findet man in der Klimaschutzverordnung bis jetzt nichts. Und die Begründung ist, dass man hier noch ein bisschen mehr Zeit brauche, um das Ganze abzuklären. Dabei hat man hier eigentlich noch weniger Zeit, weil man muss ja schon 2040, müsste man auf Null sein.
Ja, Anaida, das ist schon eine ziemliche Ladung an Information und auch an, wie soll ich sagen, Fallstricken, die uns die beiden hier präsentiert haben mit Blick auf die Schweizer Klimapolitik. Jetzt, was ist dir so als Kerngedanke geblieben?
Für mich war das eine sehr spannende und sehr dichte Dosis Klimaschutzgesetz und wirklich vielleicht eine Miniserie Gesetzgebung. Für mich spannend und immer wieder interessant hervorzuheben sind die hohen Emissionen, die im Ausland verursacht werden und über den erwähnten Auslandanteil zu sprechen. Und auch, wie Alex Tiefenbacher erläutert, das Verschieben der Reduktionsbürde ins Ausland, um die Inlandemissionen zu kompensieren. Die CO2-Verordnung ist zwar noch nicht fertig, aber wenn es so umgesetzt wird, dann sind es neu 33% statt wie bisher 25%. Das finde ich schon wahnsinnig.
Ja genau, also wir kompensieren unsere Inlandemissionen im Ausland und du hast es gesagt, wir bürden ärmeren Ländern, etwa Senegal, Ghana, Thailand und Peru und vielen anderen, die Bürde auf, unsere Emissionen zu kompensieren mit Klimaschutzprogrammen, über die in diesen Ländern keine Abstimmung stattfand, auch keine öffentliche Diskussion. Es sind Programme, die von der Bevölkerung weder gefordert noch diskutiert wurden. Und wir haben es aufgrund neuerer Recherchen auch von SRF ganz kürzlich gesehen, dass diese Projekte eben meistens gar nicht diese CO2-Senkung ergeben, wie sie eben auf dem Papier ausgewiesen werden. Ich habe das selber aufgrund einer Recherche, die kürzlich in Reportagen erschienen ist, zu einem Klimaprogramm im Senegal gesehen, wo eben auch ganz klar wird, dass bis die Schweiz diese Klimazertifikate im Ausland bekommt, werden unendlich viele Hürden zu überwinden sein. Also das ist ein ganz kompliziertes Verfahren, bis dann wirklich validiert und verifiziert ist, dass diese CO2-Mengen im Ausland dann auch tatsächlich kompensiert werden. Da geht es um den Artikel 6 des Pariser Klimaabkommens, der eben diese Zertifizierung auch fordert.
Ich finde, kompliziert ist ein wichtiges Wort. Ich denke, dass dieses Gespräch zwischen Alex Tiefenbach und Olivier auch wieder gezeigt hat, dass es sich lohnt, genau mit unseren Gesetzen auseinanderzusetzen.
Auf jeden Fall.
Das Gespräch zeigt auf jeden Fall klar, wie sehr die Schweiz in Sachen Klimaschutz im Rückstand ist. Die Schweiz liegt denn in internationalen Rankings zum Klimaschutz weit abgeschlagen auf Platz 33.
Und zwar hinter Ländern wie Thailand, Brasilien und Ägypten. Das ist wirklich fast schon eine alte Leier, hier immer und immer wieder zu wiederholen, wie sehr die Schweiz im Rückstand ist. Deshalb an dieser Stelle vielleicht nochmal einen Hinweis auf den Climate Action Plan des Klimastreiks Schweiz. Dieser Climate Action Plan des Klimastreiks Schweiz hat schon vor Jahren aufgezeigt, und ich wiederhole das immer gerne, wie die Schweiz auf Klimakurs kommen könnte.
Der Climate Action Plan des Klimastreiks ist zu finden unter climatestrike.ch.
Und hier noch der Hinweis, dass Alex Tiefenbacher über die komplizierten Zusammenhänge rund um das CO2 und das Klimaschutzgesetz in der Republik berichten wird.
Das nächste Mal gehen wir aufs Meer. Wir tauchen ein ins Meer, wir wandern den Küsten entlang und fragen, warum, wenn wir von Klima sprechen, das Meer so wenig Beachtung findet. Obwohl wir eigentlich wissen sollten, dass kein Ort unseres Planeten fürs Klima so wichtig ist wie das Meer.
Aber bevor wir uns aufs Meer begeben und bevor wir hier aufhören, auch wir dürfen nicht untergehen bei Treibhaus, dem Klimapodcast. Deshalb hier nochmal der Aufruf, spendet uns, wenn ihr das könnt, mit einem Klick auf den Button auf unserer Webseite oben rechts.
Vielen Dank und danke fürs Dranbleiben.
Auch der kleinste Beitrag ist willkommen. Danke.
Treibhaus, der Klimapodcast, eine Produktion von Podcast Lab mit Lena Schubert, Esther Petsche, Samuel Schläfli, Olivier Christe, Johann Otten, mit der Musik von Lukas Fretz und mit Anna-Ida Fierz und Christoph Keller.
Treibhaus ist überall zu finden, wo es gute Podcasts gibt, auf podcastlab.ch und auch auf treibhauspodcast.ch. Und wenn ihr Anregungen habt, Kritik und Ideen, dann schreibt uns wie immer auf Facebook und per Mail an mail@treibhauspodcast.ch und wir sind selbstverständlich auch auf Instagram.
Tschüss, bis bald.
Bis bald.